Wir haben eine kleine Predigtreihe und da können wir heute keine Pause machen, weil danach folgt der Philipperbrief, den wir als längere Predigtreihe 2019 hier haben werden. Und es geht einfach erstmal darum, dass wir in die Apostelgeschichte gucken. Da wird uns berichtet, wie diese Gemeinde in Philippi gegründet wurde, wie die überhaupt entstand. Diese Gemeinde, an die Paulus dann später den Brief schreibt. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, gut, Paulus unterwegs im Auftrag der höchsten Majestät, gesandt von Gott, Mission. Und ein wichtiger Aspekt war, mit Gott unterwegs bedeutet einfach auch, oder für Gott unterwegs bedeutet, dass man darauf achtet, wie er führt. Ihr erinnert euch an die verschlossenen Türen, gen Norden, gen Süden und dann auf einmal Troas und diese Erscheinung, komm herüber und hilf uns. Und Paulus kommt mit Silas und mit Lukas nach Europa. So bringt er das Evangelium auf diesen Kontinent. Heute werden wir sehen als zweites, es gibt, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man für ihn lebt, eben auch Konfrontation mit okkulten Mächten. Und es wird auch nochmal irgendwo als drittes deutlich werden, vielleicht in der Predigt nächste Woche auch am Rande zumindest, mit und für Jesus unterwegs zu sein, bedeutet auch zu leiden, bedeutet auch Probleme zu kriegen, bedeutet auch Schmerzen. Und heute die Konfrontation mit okkulten Mächten, dazu lese ich Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 24 nach der Guten Nachricht Übersetzung. Da heißt es, auf dem Weg zur Gebetsstätte der Juden, so schreibt Lukas, ne, trafen wir eines Tages eine Sklavin, aus der redete ein Geist, der die Zukunft wusste. Mit ihren Prophezeiungen brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes, sie zeigen euch den Weg zur Rettung. Das ging viele Tage so, bis Paulus es nicht länger anhören konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist, ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, fahre von ihr aus. Im gleichen Augenblick fuhr der Wahrsagegeist von ihr aus. Die Besitzer der Sklavin sahen sofort, dass mit dem Geist auch ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war. Sie packten Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das städtische Gericht. Sie stellten sie vor die beiden Stadtobersten und erklärten, diese Menschen stiften Unruhe in unserer Stadt. Juden sind sie. Sie wollen Sitten einführen, die gegen unsere Ordnung sind und die wir als römische Bürger nicht annehmen dürfen. Auch die Volksmenge war aufgebracht und verlangte ihre Bestrafung. Die Stadtobersten ließen Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und gaben Befehl, sie mit Stöcken zu verprügeln. Nachdem man ihnen viele Schläge verabreicht hatte, brachte man sie ins Gefängnis. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie sicher zu verwahren. Er sperrte sie daraufhin in die innerste Zelle und schloss ihre Füße in den Block. Ich möchte vor allem einen Schwerpunkt legen auf diese Konfrontation mit der okkulten Macht, die hier berichtet wird. Paulus, Silas, sie sind unterwegs. Lukas ist schon ein bisschen woanders hingegangen, war in dieser Szene nicht dabei. Sie sind unterwegs in Philippi. Die Purpurhändlerin mit ihrem Haus kam schon zum Glauben. Menschen sind interessiert, aber sie sind nicht nur in Aktion, sondern sie beten auch. Sie treffen sich zum Gebet. Und da ist dann diese junge Frau, Luther übersetzt Magd, eine Dienerin, Sklavin, sie hatte also irgendwo Besitzer, die Geld durch sie verdienten. Und diese Frau lief ihnen ständig hinterher. Und das nicht ganz ruhig und ganz sachte, sondern irgendwo sogar laut rufend, zum Teil schreiend, sagte sie, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sie zeigen euch den richtigen Weg zur Rettung. Das ging nicht nur einen Tag so, nicht nur zwei Tage so, sondern viele Tage, vielleicht sogar ein, zwei, drei Wochen. Wir wissen das nicht ganz genau. Und Paulus war jetzt mit seinen Leuten, mit Silas vor allem, herausgefordert, was machen wir? Und weil es ja über viele Tage so ging, denke ich mir einfach, dass sie dann abends zusammengesessen haben und sie haben diskutiert und debattiert, was ist das jetzt so für eine Frau? Kann man irgendwo Informationen über diese Frau kriegen? Dann haben sie vielleicht erfahren, dass irgendwo Leute Geld an dieser Frau verdienen, dass sie schon jahrelang den Leuten die Zukunft sagt und da anscheinend eine Begabung hat, kann ja geben. Und ich denke, Paulus und Silas, vielleicht war Lukas am Anfang auch dabei, waren sich auch nicht ganz sicher. Silas sagte vielleicht, Mensch, komm, ist doch eine gute Mitarbeiterin, wir werden sie integrieren. Ja, richtig, sagt vielleicht Lukas, denn sie verkündigt die Wahrheit. Sie sagt doch einfach, wir sind Diener des höchsten Gottes, wir zeigen den Menschen den Weg zur Rettung. Was kann uns Besseres passieren? Eine Werbung, kostenlose Werbung von einer Frau, die in der Stadt bekannt ist. Also bald wird hier eine Erweckung ausbrechen. Wir werden sie in unser Team aufnehmen. Aber irgendwie waren sie sich doch nicht so ganz sicher. Vielleicht hat Paulus gesagt, lass uns noch mal einige Zeit warten, bis wir gemeinsam vor Gott Gewissheit bekommen, ob diese Frau auf unserer Seite steht, weil sie die Wahrheit sagt, oder ob sie die Wahrheit sagt und trotzdem nicht auf der Seite Gottes, auf unserer Seite in diesem Fall, steht. Und deswegen diese lange Zeit, denke ich. Und wenn es um okkulte Mächte geht, wenn es um unterschiedliche Geister geht, die Bibel sagt, es kann manches aus einer okkulten, teuflischen Quelle kommen, es kann manches auch einfach aus der fleischlichen Quelle des Menschen kommen, vielleicht Ehrgeiz, Stolz und so weiter, und es kommt eben manches aus der Quelle des lebendigen Gottes. Da braucht man manchmal Zeit. Und da braucht man ein Stück auch die Gabe zu unterscheiden, um vielleicht ein Urteil zu fällen, um eine Entscheidung zu fällen und zu sagen, nein, das ist mir nicht geheuer, das ist nicht von Gott, ich habe keinen Frieden darüber, wir können da keine gemeinsame Sache machen. Oder jemand anderes den Eindruck bekommt und sagt, okay, es ist zwar anders wie alles, was ich erfahren habe, es ist anders, wie ich es vielleicht sagen würde und erzogen bin, aber obwohl es anders ist, habe ich den Eindruck, es ist wie wir auch. Es ist von Gott. Und es wäre eine Bereicherung und es wäre toll, wenn sie in unser Team kommen würde. Wir brauchen heute, genauso wie damals bei Paulus und zu Zeiten der Bibel, die Begabung und die Fähigkeit, Geister zu unterscheiden. Denn wenn wir mit Jesus leben und mit Jesus unterwegs sind, werden uns auch okkulte Mächte begegnen. Kräfte, Mächte und Geister aus einer finsteren Welt, die sich vielleicht wie Licht darstellen. Denn die Bibel sagt mal, der Teufel kann sich auch verstellen als ein Engel des Lichts. Und wir brauchen als Gemeinde, wir brauchen persönlich in einem gewissen Maße diese Fähigkeit. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief und sagt, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, ne? Sondern prüft, ob dieser Geist von Gott kommt. Das, was jemand spricht. Und Paulus stellt dann irgendwann mal im Epheserbrief ganz nüchtern fest und sagt zu den Leuten, hey, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nur mit Menschen. Sondern wir haben sogar mit den bösen Geistern unterm Himmel zu kämpfen. Deswegen ergreift die Waffenrüstung Gottes. Dieses Thema kommt eigentlich kaum mal vor, zumindest bei uns. Aber es ist zutiefst biblisch und es ist die göttliche Sicht hinter manchem, wo wir denken, naja, das ist halt so und so und so. Vielleicht gehen uns irgendwann mal die Augen auf und wir verstehen, was eigentlich alles so dahinter stand manchmal. Man soll es nicht übertreiben, keine Frage, nicht hinter jedem Busch den Teufel und Okkultismus sehen, aber dass es das gibt, verführerische Geister, verführerische Propheten, verführerische Menschen, das ist biblische Tatsache. Und wenn ich 40 Jahre als Christ durch die Gegend sehe und mich fragt jemand, du, wo ist dir das begegnet? Ist mir nie begegnet. Dann würde ich sagen, dann bist du blind durchs Leben gelaufen. Denn es kann nicht sein, dass du mit Jesus lebst. Es kann nicht sein, dass du ein Bote des lebendigen Gottes bist in dieser Welt und der Teufel lässt dich komplett in Ruhe und dir ist noch nie eine Verführung begegnet, die es auch galt zu erkennen. Das kann nicht sein. Dann lebst du nach dem Motto, alles ist richtig. Okay, das ist sehr zeitgemäß, das ist sehr modern, da hat man auch keinen Ärger und das hört sich sehr einladend an, aber es ist nicht die biblische Wahrheit. Gott traut uns zu, Verführung zu erkennen Und er möchte uns hier auch helfen. Und Paulus und seine Leute haben diese Konfrontation. Und ihr merkt ja selber, irgendwann kam der Moment und Paulus dreht sich um. Da war das Maß voll. Und er befahl im Namen Jesu dem Geist, nicht dieser Magd, sondern diesem Geist in ihr. Er befahl im Namen Jesu diesem Geist auszufahren. Und er fuhr aus. Die Frau wurde frei. Das ist das herrliche Ergebnis hier. Sie wurde frei von dieser Macht, von diesem Python-Geist, heißt es im Griechischen. Das hängt mit dem Delphi-Orakel zusammen. Sie wurde frei davon, aber gleichzeitig fuhr auch den Besitzern der Gewinn davon. Das wurde nachher zum Problem. Die Frage, die euch beschäftigt, die mich beschäftigt, woran erkennt man denn einen verführerischen Geist, eine verführerische Person, eine verführerische Lehre? Woran erkennt man, dass hier finstere Mächte vielleicht ganz getarnt mich vom Glauben wegbringen wollen, mich schleichend auf einen anderen Weg führen wollen, meistens auf einen Weg, wo Versprechungen sind, die nie in Erfüllung gehen können und wo ich frustriert irgendwann aufgeben werde? Woran erkennt man das? Es ist ja sehr schwer, also ich beantworte es mal selber, es ist ja sehr schwer, sonst wäre es tatsächlich 12. Es ist ja sehr schwer, das zu unterscheiden, weil sie sagt doch die Wahrheit. Ne? Also, und selbst wenn sie irgendwelche komischen Ursprünge hat, aber daran sehen wir doch, sie ist von Gott, sie ist von Jesus, zumindest können wir uns zusammentun. Gott ist manchmal noch ein bisschen größer. Ne? Sie sagt doch die Wahrheit. Aber dieser Text macht deutlich, dass jemand das Evangelium sagen kann, dass jemand sagen kann, wer Jesus ist und dass jemand all diese Dinge sagen kann, vielleicht auch zukünftige Dinge sagen kann, ist noch nicht der Beweis dafür, dass das von Gott ist. Es ist meistens so, aber es ist eben nicht absolut der Beweis dafür, dass es von Gott ist, und das macht es so schwierig. Ich glaube, der entscheidende Punkt hier ist wirklich, dass es nicht nur darum geht, was jemand sagt, sondern dass es auch darum geht, wie jemand das sagt. Das ist ein Punkt. Die Art und Weise eines Menschen ist nicht so, als ist egal, Hauptsache der Inhalt stimmt, sondern Inhalt und Art und Weise des Menschen müssen übereinstimmen. Und dass sie da schreiend und quakend ständig Paulus und den Leuten hinterherrennt, obwohl sie gemerkt haben muss, das stört allmählich. Das ist nicht die Art Jesu. Das ist auch kein sanftmütiger Geist, von dem Petrus mal spricht, über Frauen, aber über Männer gilt das auch. Das ist das alles nicht. Und ich glaube, da ist Paulus schon mal skeptisch geworden. Okay, der Inhalt, super, stimmt, aber die Art und Weise und überhaupt die Herkunft dieser Frau, das passt nicht zusammen. Und das wäre ein Punkt, glaube ich, auch für uns. Wir sollten nicht wie die Detektive durch die Gegend laufen, das ist klar. Aber es geht nicht nur darum, ob jemand die Wahrheit sagt. Der Teufel könnte das ganze Evangelium predigen, das wäre kein Problem für ihn. Es geht nicht nur darum, ob jemand die Wahrheit sagt, sondern es geht vor allem auch darum, in welcher Art und Weise das geschieht. Und das merkt man, wenn man die Bibel liest und wenn man im Glauben lange lebt und groß geworden ist, dann kriegt man ein Gespür dafür. Man kann sich täuschen. Aber Paulus, Silas, Lukas konnten ja auch miteinander reden, um sich gegenseitig zu ergänzen und Gewissheit zu kriegen. Eine zweite Weise ist, und da greife ich kurz ins Matthäusevangelium, das ist halt nun mal so eine prägnante, bekannte Stelle, wo Jesus sagt, es werden viele Verführer kommen, falsche Propheten, also Leute, die die Zukunft voraussagen, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Also auch hier, sie kommen in Schafskleidern, sie sind Propheten, aber falsche Propheten. Inwendig sind sie Wölfe, die euch letztendlich zerstören wollen, von Jesus wegbringen möchten. Und dann ist die Frage, ja, woran erkenne ich denn, ob das ein echtes Schaf ist oder ob da ein Wolf drin steckt? Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann macht er deutlich, was diese Frucht ist, woran man das erkennt. Er sagt dann, diese bekannte Stelle, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Ich werde ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, dass jemand sagen kann, Herr, Herr, oder Halleluja, Halleluja. Dass jemand also verbal bekennen kann, ist noch nicht dieses Zeichen, dieses echte Fruchtzeichen, dass jemand ein echter Prophet ist, ein echter Mann Gottes. Das ist die Parallele zum Markt, ne? Dass jemand also Herr, Herr sagt, dass jemand das bekennen kann, ist nicht die Frucht, an der wir es erkennen können. Dass jemand übernatürliche Dinge tun kann, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht viele Wunder getan, also dass jemand übernatürliche, wunderbare Dinge vollziehen kann, ist nicht automatisch ein Zeichen für die Echtheit. Das ist nicht die Frucht, an der man sie erkennt, die Echtheit. Sondern was sagt Jesus? Hört nochmal. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das heißt, am Leben derjenigen werdet ihr erkennen, ob sie mit Jesus leben oder nicht. Und das ist die Bergpredigt. Liebet eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen und so weiter und so fort. Brecht nicht die Ehe, ihr sollt nicht schwören, nicht lügen, nicht töten und so weiter. Das Leben ist dieses Fruchtzeichen, an dem man erkennt, ob es von Gott ist oder nicht. Nicht das Bekenntnis, der Teufel könnte es aussprechen. Nicht die übernatürlichen Dinge, das könnte der Teufel auch, sondern das Leben. Wenn man dann einen Menschen kennenlernt, wenn der von Jesus und Halleluja spricht und du bist zum Kaffee eingeladen und zu Hause schlägt da seine Frau, mal übertrieben gesagt, dann mach mal langsam bei dem, was er sagt und was er will. Und was er vorgibt. Und wenn jemand sagt, wir als Gemeinde müssen den letzten Groschen für Jesus geben und seinem Reich. Halleluja! Und er fährt mit einem großen Porsche davon und hat seine riesen Villa. Dann macht er es mal langsam. Ja? Und so weiter. Jesus sagt, diese Frucht, an der man erkennen wird, das heißt nicht, dass Herr, Herr schlecht ist oder Wunder schlecht sind, aber das ist nicht das Zeichen. Diese Frucht, an der man erkennt, ob das von Gott ist oder nicht von Gott, das ist die Frage, ob jemand nach dem Willen Gottes lebt im Alltag. Und am Ende dieses Gleichnis, wer mein Wort hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels baut. Es kommt der Sturm und es bleibt bestehen, weil es auf dem Felsen ist. Anstößigerweise möchte ich am Ende noch etwas sagen, wenn es darum geht zu erkennen, mehr kann ich nicht sagen, Derek Prince zum Beispiel, also ein Autor, den ich gerne lese, hat sehr viele gute Bücher geschrieben, er lebt nicht mehr und er war ein sehr großer Bibellehrer, er kommt aus der Pfingstbewegung und er hat aber, weil er seine Gemeinde und seine Leute besonders gut kennt, hat er gesagt, meine Bewegung hat drei Probleme, wo sie sehr aufpassen muss. Erstens, meine Leute kennen ihre Bibel nicht richtig. Zweitens, meine Leute suchen und folgen unkritisch christlichen Führern. Und drittens, meine Leute halten alles Übernatürliche von Gott gegeben. Aber das ist vielleicht nicht nur das Problem der Charismatiker, das kann auch unser Problem sein, dass wir die Bibel nicht richtig kennen und deswegen nicht gut beurteilen können, was ist im Geiste Jesu und was nicht. Dass wir vielleicht blind irgendwelchen geistlichen Führern folgen, ob das jetzt rechts ganz Konservative sind, die im Internet ihren Müll über alle Christen schütten und das Vertrauen unter den Christen zerstören dadurch, oder ob es ganz links hochcharismatische Persönlichkeiten sind, die lachend umfallen in ihren Veranstaltungen wie die Hunde durch die Gegend bellen, dass man einfach unkritisch Führern folgt. Das ist nie gut. Ne? Und drittens, wenn die eine Seite gelehrt bekommen muss, nicht alles Übernatürliche ist von Gott, muss vielleicht die andere Seite gelehrt bekommen, nicht alles Übernatürliche ist vom Teufel. Denn Gott tut auch heute noch Wunder. Aber das sind die drei Dinge, wo wir lernen müssen, wo wir Acht geben sollten, um von Gott geschickt zu sein, auch okkulten Mächten zu begegnen, ohne auf sie hereinzufallen, sondern unseren Weg mit Jesus zu gehen. Und Angst müssen wir gar nicht haben. Im Namen Jesu spricht Paulus ein Wort und diese Frau wird frei. Dass der Teufel da noch mal kurz ausschlägt, das kriegen sie zu spüren, aber vielleicht war das der Preis. Ich weiß es nicht und nächstes Mal geht es dann da auch weiter. Wir beten noch. Ja, Herr, wenn wir mit dir und für dich unterwegs sind, dann wird das richtig spannend. Du holst uns dann aus der Komfortzone raus und du stellst uns in den Wind dieser Welt, in die Konfrontation. Aber ich danke dir auch, dass du uns da begaben willst, uns ausrüsten willst, dass wir in Demut vor dir empfangen, richtig zu entscheiden, zu erkennen, was ist dein Weg und was ist nicht dein Weg. Und dass wir es gemeinsam miteinander immer wieder entdecken dürfen. Und ich danke dir einfach, dass du so unendlich viel größer bist als der Teufel, als alle Dämonen, als alle bösen Mächte. Du bist da wirklich der Sieger. Und deinen Sieg können wir in Anspruch nehmen und in deinen Sieg dürfen wir uns stellen. Herzlichen Dank, Herr, für diese Einladung und dass wir da drin zu Hause sein können. Danke, Herr, dass du uns segnen willst, dass du mit uns gehst und dass du dein Wort in unseren Herzen erhältst. Amen.